ARD
Podcast.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Die Würfel sind gefallen. Am Mittwoch hat die hamburgische Bürgerschaft entschieden und dem Teilverkauf der Hamburger Hafen- und Logistik AG HALA mehrheitlich zugestimmt. Eine Jahrhundertentscheidung mit viel Protest zuvor und großen Auswirkungen für den Hamburger Hafen. Wir berichten über die Reaktionen aus Politik und der Wirtschaft und wir fragen, wie geht's nun weiter? Eines von vielen Themen heute hier im Hafenreport vom Hamburger Hafenkonzert. Außerdem haben wir bei der Schiffbaumesse SMM hier bei uns in Hamburg vorbeigeschaut. Und es geht um Pippi Langstrumpfs Vater, den König von Takatukkaland. Ja, Sie haben richtig gehört. Eine Ausstellung im Mark, dem Museum am Roten Baum, widmet sich gerade dem Mann, der Astrid Lindgren als Vorlage für diese Romanfigur diente. Das und mehr heute hier bei uns. Dies ist unsere 3643. Ausgabe. Ich bin Jan Wulff. Moin zusammen.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg. Hamburg.
Hamburg. Historisch, so wird die Entscheidung schon jetzt genannt, die die hamburgische Bürgerschaft am Mittwoch getroffen hat. Die Schweizer Reederei MSC darf sich zu knapp der Hälfte am Hamburger Hafenbetreiber HALA beteiligen. Wir haben in den vergangenen Monaten ja schon ausführlich darüber berichtet. Die Entscheidung ist aber nach wie vor umstritten, wie sich auch bei der turbulenten Bürgerschaftsdebatte zeigte. Dietrich Lehmann hat sie für uns verfolgt.
Schwüle Hitze im Plenarsaal der Bürgerschaft. Die Zuschauerränge gut gefüllt mit Hafenarbeitern, teils in ihren Arbeitskleidern, teils mit T-Shirt mit dem Aufdruck »Unser Hafen, nicht euer Casino«. Diejenigen, die ein Hemd mit dem Aufdruck »Stopp den MSC-Deal« anhaben, müssen sich vor dem Rathaus umziehen. Aus Sorge vor Tumulten sind extra Polizisten in Zivil und Uniform im Rathaus postiert. Die Stimmung gereizt, auch bei den Abgeordneten.
Man muss doch mal überlegen, in welcher Situation wir hier geraten sind und wie Sie dastehen, mit Lügen diesen Deal zu verteidigen.
Und es ist gerade diese Mischung aus Verzweiflung und Inkompetenz, die Sie nun in die Arme dieser Schweizer Großreederei getrieben hat.
Diesen Hafenarbeitern, die alle heute hier zahlreich im Publikum sind, schauen Sie nach oben, schauen Sie in Ihre Gesichter, schauen Sie dorthin. Diesen sind Sie verpflichtet,
sagen der fraktionslose Abgeordnete Sami Musa, Christoph Waltschak von der AfD und Norbert Hackbusch von den Linken. Die gesamte Opposition ist gegen den MSC-Deal, auch die größte Oppositionspartei, die CDU. Götz Wiese warnt:
Auf hoher See ist man in Gottes Hand. Im Hamburger Hafen bei der HALA ist man dann, wenn Sie so abstimmen wollen, wie Sie heute abstimmen, in der Hand von MSC.
Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard, die den Deal zusammen mit Finanzsenator Andreas Dressel ausgehandelt hat, hält dagegen.
Es besteht Handlungsbedarf, was die Positionierung des Hamburger Hafens im Weltmarkt betrifft.
Und zwar, weil der Hamburger Hafen in den vergangenen Jahren deutlich gegenüber der Konkurrenz verloren hat. Antwerpen und Rotterdam sind dagegen gewachsen, ebenso andere Häfen in Nordeuropa. Jetzt also soll MSC für die Trendumkehr sorgen.
Die strategische Partnerschaft mit der größten Reederei der Welt bietet für die HALA positive Zukunftsoptionen. Und zwar in einem Weltmarktumfeld, das sich in den letzten Monaten noch mal deutlich verschärft hat, muss man sagen.
Und der Grünen-Abgeordnete Johannes Müller kündigt an:
Die Zustimmung geben wir, weil wir diese Entscheidung für inhaltlich richtig halten. Es ist eine weitsichtige, eine zukunftsorientierte Entscheidung zum Wohle des Unternehmens und auch zum Wohle der Beschäftigten.
Partner, ja, die braucht der Hamburger Hafen. Aber bitte nicht so, findet die Opposition. Die Partnerschaft mit MSC ist ein Zeichen der Schwäche, sagt Christoph Waltschak von der AfD.
Während Hamburg noch maximal als blinder Passagier von der MSC mitgenommen wird.
Thilo Kleibauer von der CDU und Norbert Hackbusch von den Linken versuchen, den rot-grünen Abgeordneten ins Gewissen zu reden.
Meine Damen und Herren, das ist heute eine Jahrhundertentscheidung. Und das muss jedem klar sein, weil es darum geht, dass so etwas nicht wieder zurückzunehmen ist. Und dementsprechend eine wichtige Entscheidung, die heute hier von jedem Einzelnen von Ihnen zu fällen ist.
Viele von Ihnen haben Bauchschmerzen,
haben gesagt, ich habe Zweifel, ob das der richtige Weg ist. Einige von Ihnen waren auch bei der ersten Lesung ja plötzlich vor der Tür verschwunden. Meine Damen und Herren, in 4 oder 5 Jahren wird Ihnen niemand dafür danken, dass Sie dann sagen, ja, ich hatte aber damals schon Zweifel, ich hatte damals schon Bauchschmerzen.
Bei der namentlichen Abstimmung sagen am Ende auch 3 Abgeordnete aus dem Regierungslager Nein zum MSC-Deal, zusammen mit der Opposition. Trotzdem steht die Zustimmung insgesamt nicht wirklich auf der Kippe.
Es gab 72 Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen und keine Enthaltung. Damit sind diese beiden Ziffern in zweiter Lesung und somit endgültig beschlossen worden.
Wütende Zwischenrufe kommen von den Zuschauerrängen, unter anderem nie wieder Rot-Grün.
Ich bitte um Ruhe und wir fahren fort mit der Sitzung.
Traurig und sichtbar sauer verlassen die Hafenarbeiter den Saal der Bürgerschaft.
Also es geht ein Nah, da hängen viele Jobs hängen da dran, glaube ich. Und es wird anders werden im Hafen. Und ja, es ist eine schlechte Entscheidung.
Ich finde es halt grausam, dass man hier Hamburg verkauft. Das ist das. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Es wurde auf die Experten nicht gehört. Es wird auf die Arbeiter geschissen. Es wird auf die ganzen Bürger hier geschissen. Alle sagen, der Deal ist scheiße. Wir sagen, ja, wir machen wir trotzdem.
Froh dagegen ist Wirtschaftssenatorin Leonhardt.
Nach mehr als 11 Monate Verfahren, vielen, vielen Stunden Beratung ist man jetzt schon erleichtert, dass man jetzt diesen Meilenstein auch genommen hat.
Sagt Melanie Leonhardt. Und wie es nun weitergeht, darüber reden wir gleich hier im Hamburger Hafenkonzert. Der historische MSC-Hafendeal. Wir haben ja schon eben über die Abstimmung in der Bürgerschaft am vergangenen Mittwoch berichtet. Aber wie geht's nun weiter? Und ist das Geschäft eigentlich schon wirklich und endgültig in trockenen Tüchern? Dietrich Lehmann ist jetzt hier bei mir. Sag mal, war's das jetzt oder fehlt da noch was, damit MSC sich die Hala mit der Stadt teilen kann?
Also es fehlt schon noch was, auch wenn die wichtigsten Verträge schon vor Monaten unterzeichnet wurden. Zum einen ist ja in dieser Woche in erster Linie darüber abgestimmt worden, dass die Stadt rund 20% der Hala-Anteile abgeben darf. Im Gegenzug, und das geht ein Stück weit unter, wurde das Hafenentwicklungsgesetz geändert. Danach ist künftig gesetzlich festgeschrieben, dass die Stadt dauerhaft die Mehrheit, also 50,1% an der Hala behalten muss und soll. Was aber auf der Eigentumsseite noch offen ist, was passiert mit den restlichen Aktien, die im Streubesitz sind? MSC hat zwar im vergangenen Jahr im großem Stil auf dem freien Markt Anteile gekauft, aber bislang haben Stadt und MSC zusammen noch nicht 95%. Und das 95% ist eine kritische Marke, um die restlichen Aktionäre aus dem Unternehmen zu drängen, das sogenannte Squeeze-Out.
Das heißt, solange das nicht passiert, bleibt alles wie bislang?
Nein, unabhängig davon haben Stadt und MSC ja vereinbart, dass sie ihre Anteile in einer neuen Gesellschaft bündeln, der Port of Hamburg, die quasi wie eine neue Dachgesellschaft fungiert. Und darüber können die beiden Hauptgesellschafter schon entscheidenden Einfluss auf die Hala nehmen, wenn sie sich einig sind. 2 Bedingungen gibt es aber noch, die vor dem endgültigen Abschluss des Deals erfüllt werden müssen.
Und das sind welche?
Also 2 Wettbewerbsbehörden müssen noch zustimmen. Einmal die Ukraine, dort hat die Hala das Containerterminal in Odessa, auf dem seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs aber kaum noch Umschlag stattfindet. Und dann die EU-Wettbewerbskommission. Und das dürfte die entscheidende Hürde sein, auch wenn Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt insgesamt zuversichtlich ist.
Die EU-Kommission wird hier sehr genau gucken, denn international ist diese strategische Partnerschaft sehr wohl beachtet worden als klare Kräfteverschiebung in Richtung Hamburg. Und das ist ja die Aufgabe zu gucken, was bedeutet das. Aber in aller Regel guckt die EU-Kommission an der einen oder anderen Stelle, muss man womöglich dann sich auch verpflichten, das einzuhalten, was man vertraglich abgesichert hat, wie die Kundenoffenheit. Das ist ein sehr wichtiges Thema, aber ganz grundsätzlich wird das nicht in Frage gestellt werden.
Bis Ende des Jahres rechnet Leonhardt mit der Zustimmung der EU-Kartellwächter. Offen wären dann noch Beschwerden gegen den Deal. Die kommen unter anderem von den Bürgerschaftsabgeordneten Norbert Hackbusch von den Linken und Götz Wiese, CDU.
Okay, und worum geht's da genau?
Also um die Frage, ob MSC zu wenig für die Hala-Anteile zahlt, die Stadt zu wenig gefordert hat. Falls ja, wäre das eine Form der staatlichen Beihilfe. Nur im Vorfeld aufhalten kann diese Prüfung den MSC-Einstieg nicht. Der könnte also erstmal vollzogen werden, aber falls die EU später einmal zu der Einschätzung kommt, der Preis, der war zu niedrig, dann müsste das Ganze rückabgewickelt werden. Fachleute halten das aber eher für unwahrscheinlich, aber auch nicht ganz für ausgeschlossen.
Und wie gehen jetzt die Hafenarbeiter mit der Situation um, also vor allem die Beschäftigten der Hala?
Also diejenigen, mit denen ich nach der Abstimmung in der Bürgerschaft gesprochen habe, die sind erstmal sehr gefrustet, aber sie wollen nicht aufgeben in ihrem Widerstand. Christian Baranowski, der Vorsitzende des Hala-Betriebsrates, sagte uns:
Wir werden weiterkämpfen. So, da müssen wir, oder da bleiben wir dran. Und ja, wir hoffen ein bisschen auf die EU. Da ist ja vielleicht noch ein bisschen was drin. Und sonst, dass wir Tarifverträge vielleicht noch irgendwo hinkriegen, um irgendwelche Absicherungen noch zu machen.
Und für mehr Absicherungen sind die Beschäftigten ja in den vergangenen Wochen schon mehrfach auf die Straße gegangen. Sie haben gestreikt und ich glaube, das dürfte nicht das letzte Mal gewesen sein.
Vielen Dank, Dietrich Lehmann. Und ja, auch uns wird das Thema ganz sicher noch viele Male beschäftigen. Mit dem Segelboot von Hamburg aus durch den Nord-Ostsee-Kanal eine Runde entlang der gesamten Ostseeküste und zurück. Diesen Traum hat sich der Autor und Journalist Olaf Kanter erfüllt und darüber ein Buch geschrieben. Binnenmeer heißt es. Franziska Storch hat es gelesen und sich mit dem Autor getroffen. Am Kai in der Hafen City, dort, wo der leidenschaftliche Segler wohnt.
Ich segle, seit ich 15 bin. Ich bin in Bremen aufgewachsen ursprünglich und bin da mit Klassenkameraden auf Jollen gesegelt. Wir sind auf der Schlei gesegelt, wir sind in Dänemark gesegelt. Das hat mich eigentlich nie losgelassen. An der deutschen Küste entlang natürlich, nach Rügen, Hiddensee. Das war mein Segeluniversum, die Ostsee.
Und das blieb es. Sein Traum, ein Boot, ein Mann, ein Meer. Für sein Buch Binnenmeer segelte Olaf Kanter während eines Sabbatjahres die gesamte Ostseeküste entlang. Mit seinem knapp 9 Meter langen Küstenkreuzer Bijou. Im Buch wechseln sich Logbucheinträge und Recherchen zu verschiedenen Themen und Orten ab. Die schwedische Felseninsel Fongö wirkt zunächst unberührt, selbst beim Wandern auf der Insel.
Ich fühle mich hier wie der erste Mensch seit dem Ende der Eiszeit. Das Meer und Land in winzigen Portionen. Für mich ist die Ostsee hier am schönsten.
Den Tipp, den Naturhafen von Fongö zu besuchen, hat Olaf Kanter während seiner Fahrt erhalten. Als Journalist hat er viel recherchiert, doch manchmal fand er Wichtiges erst nach seinen Erlebnissen heraus.
Wäre ich bei meiner Wanderung nur noch wenig weiter gekommen, hätte ich auf die Überreste einer Mine stoßen können. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde auf Fongö Kupfer gefunden. Zeitweise lebten 100 Bergleute und ihre Familien auf der Insel.
Über die Geschichte der Ostsee und ihrer Küsten schreibt der Autor immer wieder. Bis 1990 trennte die Ostsee West- und Ostdeutschland. Fast unüberwindbar schien diese Grenze. Auch die Geschichte einer spektakulären Flucht von der DDR in die BRD beschreibt er in seinem Buch. Die des Leistungsschwimmers Axel Mittbauer.
In Boltenhagen ist er losgeschwommen. Am Abend des 17. August 1969 krault er los in sein neues Leben. Unfassbare 22 Stunden lang, bis er eine Fahrwassertonne in der Lübecker Bucht erreicht. Der Kapitän der Fähre Nordland entdeckt ihn dort am nächsten Morgen und nimmt ihn an Bord.
Der Segler Olaf Kanter liebt den Wind, die Wellen, das Wasser. Der Journalist Olaf Kanter interessiert sich auch für das, was man beim Segeln nicht sieht, die Tiefen der Ostsee.
Ich habe das schon mal den Trugschluss des Seglers genannt. Wir sind halt auf dem Wasser unterwegs, wir erleben Wind und Wellen und der Bug hebt und senkt sich in den Wellen. Und tatsächlich, was unter unserem Kiel ist, das sehen wir ja nicht.
In seinem Buch schaut er auch weit unter den Kiel seines Bootes. Die Themen Umweltschutz und Klimaerwärmung sind ihm wichtig. Die Ostsee als Lebensraum sei für Tiere und Pflanzen doppelt bedroht.
Altlasten des Krieges, die in der Ostsee liegen, direkt vor der Küste in Kiel, haben die Briten 50.000, 60.000 Tonnen Kriegsschrott versenkt. Das Stahl gammelt durch, die Chemie, die suppt ins Meer, das ist alles hässlich.
Die Auswirkungen der Klimaerwärmung beschreibt er eindrücklich am Beispiel des Herings.
Dann ist das Wasser schon früh im Jahr warm. Durch den Klimawandel erwärmt und der Laich ist in der Ostsee, aber die Larven, die schlüpfen, die finden nichts zu fressen, weil das Plankton, das ist lichtgesteuert. Das wächst sozusagen erst, wenn die Tage eine bestimmte Länge erreicht haben.
Olaf Kanter hat einen lockeren Schreibstil, mit dem er große Themen behandelt. Ostseegeschichte, Politik und Umweltschutz setzt er den Logbucheinträgen seiner Fahrt gegenüber. Als wolle er sagen, kümmert euch um den Lebensraum Ostsee, denn sonst hat das schöne Segeln bald keine Zukunft mehr.
Franziska Storch über das neue Buch des Hamburger Autoren und Journalisten Olaf Kanter. Binnenmeer heißt das Buch, es ist im Verlag KJM erschienen, hat 141 Seiten und kostet 22 Euro. Das Hamburger Hafenkonzert ist hier und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn mir Kapitäne und andere Seeleute über ihre Fahrenszeit und ihre Ansichten zu maritimen Themen erzählen, dann bin ich oft total fasziniert. Einfach spannend, so aus erster Hand etwas über die Seefahrt zu erfahren. Aufregende und interessante Geschichten kann auch Dietrich Sabirowski aus Barmbek erzählen. Er ist regelmäßiger Hafenkonzerthörer, auch er ist lange Zeit zur See gefahren und er hat seine Erinnerungen an diese Zeit sogar aufgeschrieben. Petra Volkwarzen aus unserem Hafenkonzertteam hat sich mit ihm getroffen.
Schiffstyphone im Hamburger Hafen. Ein Klang, der mit dazu beiträgt, dass Dietrich Sabirowski als Jugendlicher davon träumt, Seemann zu werden.
Dieses Typhon, das ist etwas gewesen, was uns unheimlich fasziniert hat. Das war für uns Musik. Das war die große weite Welt.
1945 kommt er mit seiner Mutter und seinen Geschwistern nach Hamburg als Flüchtling aus dem Osten. Von Eppendorf aus, wo die Familie eine Unterkunft gefunden hat, läuft er in der Nachkriegszeit oft zu Fuß durchs zerstörte Hamburg runter zum Hafen.
So haben wir Hamburg kennengelernt. Landungsbrücken. Durch den Elbtunnel durch.
Erkundungstouren durch den Hafen, dazu die Schlager der Zeit, etwa von Freddie Quinn.
Es kommt der Tag, da will man in die Fremde.
Sein Entschluss steht fest.
Das willst du auch mal kennenlernen, das willst du auch mal sehen. Diese Kulturen alles und so weiter, was mir ja noch völlig unbekannt war.
1957 geht Dietrich Sabirowski auf die Seefahrtschule in Finkenwerder. Im Jahr darauf beginnt seine erste Reise.
Also ich bin zur See gefahren von 1958 mit Unterbrechung, Schule, alles bis 1975.
Quo Vadis, Seemann, Erinnerungen eines Seemanns. Unter diesem Titel hat Dietrich Sabirowski, heute 85, seine Erlebnisse und Beobachtungen von damals jetzt aufgeschrieben. Ohne zu beschönigen, schildert er unter anderem, wie ihn auf der Nordsee gleich hinter der Elbmündung die Seekrankheit packt.
Dunkle Wolken türmen sich auf, Regenschauer trüben die Sicht. Die See, die eben noch so friedliche Nordsee, hat sich plötzlich in ein von weißen Schaumkronen durchsetztes dunkles Monster mit steil aufragenden Wellenbergen verwandelt, hebt den Bug ruckartig hoch und lässt das ganze Schiff ebenso unbarmherzig in das nachfolgende Wellental knallen.
Auf der weiteren Reise aber prägt sich damals noch ein anderer, geradezu überwältigender Eindruck so tief ins Gedächtnis ein, dass er heute noch leuchtende Augen bekommt, wenn er davon erzählt.
Kap Finisterre, wir haben immer Kap Finsternis gesagt, spöttisch als Seeleute, weil das immer Nebel verhangen war. Und dann war plötzlich strahlender Sonnenschein. Und das war der Nordostpassat, der Passat, den wir Seeleute immer geliebt haben, wo wir wussten, jetzt kommt eine wunderbare Dünung, eine wunderbar achterliche See von hinten und jetzt kannst du in die große, weite Welt rein.
Dass er seine Erlebnisse von damals jetzt aufschreiben konnte, liegt auch daran, dass er sich auf seinen Seereisen oft Notizen gemacht hat und viele Fotos. So werden Situationen, auch wenn sie Jahrzehnte zurückliegen, wieder lebendig. Etwa wie es war, zum ersten Mal durch den Suezkanal zu fahren.
Auf der Steuerbordseite ziehen Kamelkarawanen, in der Literatur romantisierend auch Wüstenschiffe genannt, auf staubigen Straßen durch die Wüste. Nicht weit entfernt von den Wüstenschiffen passiert unser modernes, von Motorkraft angetriebenes Schiff den Kanal. Moderne trifft tausend und eine Nacht. Ein strahlend blauer Himmel, flimmernde Hitze und überall Wüste, Wüste, Wüste suggerieren Postkartenidylle. Ein angenehmer Fahrtwind sorgt für Abkühlung.
Der Sternenhimmel über dem Ozean fasziniert Dietrich Sabirowski und die anderen Crewmitglieder immer wieder.
Dieser Orion, da stand er über ihnen. Und das hat uns unheimlich beeindruckt.
Ebenfalls unvergessen ein Abend in Kuba. Dietrich Sabirowski kommt nach einem Landgang zum Schiff zurück und hört plötzlich dieses eine Lied, das bis heute eines seiner Lieblingslieder ist.
Und das war La Paloma. Dann saß da an der Gangway, die war hoch aufragend, ein alter, groß aufgeschossener Kubaner, wie der dieses Lied spielte. Das ist mir so unter die Haut gegangen. War so schön, habe ich das nie in meinem Leben wieder gehört.
Dietrich Sabirowski kommt rum in der Welt, macht, wann immer es möglich ist, Ausflüge, um Land und Leute kennenzulernen. Aber auch Erlebnisse aus dem Bordleben hat er in seinen Erinnerungen aufgeschrieben.
Dann wurde eben während der Fahrt vorausgesetzt Seegang und Wetter ließen es zu, in einem leeren Laderaum Fußball gespielt. Sogar kleine Turniere mit Siegprämien aus der Bordkantine erfreuten sich großer Beliebtheit.
Gerade auch der Zusammenhalt untereinander hat ihn am Beruf des Seemanns immer beeindruckt.
Es herrschte dieser Teamgeist. Jeder muss für den anderen da sein. Und das hat mich unheimlich geprägt.
Hafenkonzerthörer Dietrich Sabirowski über seine Fahrenszeit. Und wie es kam, dass er seine Erinnerungen nicht nur aufgeschrieben hat, sondern dass er sich als Rentner auch nochmal hier bei uns in Hamburg an der Universität eingeschrieben hat, das erzählt er gleich. Hafenkonzerthörer und Seemann, das ist Dietrich Sabirowski. Er hat uns ja eben schon von seinen Erinnerungen an seine Fahrenszeit erzählt, aber was auch spannend ist, nachdem er in Rente gegangen ist, hat er hier bei uns in Hamburg nochmal die Uni besucht. Wie das kam, hat er auch Petra Volkwarzen erzählt.
Ab Ende der 50er und bis in die 70er Jahre ist Dietrich Sabirowski zur See gefahren, vom Decksjungen bis zum Kapitänspatent. Danach arbeitet er in Hamburg für die Klassifikationsgesellschaft Germanischer Lloyd. Als er in den Ruhestand geht, beschließt er, nochmal etwas ganz Neues zu machen und nimmt Kontakt zur Universität Hamburg auf.
Ethnologie. Wie ich in Rente gegangen bin, da habe ich mich umgehört. Und irgendwie kam ich da auf Ethnologie. Ich konnte mich als Gasthörer bewerben.
Ein Professor an der Universität Hamburg unterstützt ihn auch, als er anfängt, seine Erinnerungen an die Seefahrtszeit aufzuschreiben.
Ich hatte ein Ziel. Ich hatte vorher kein eindeutiges Ziel. Und dieser Prof, zu dem ich dann kam, der dann sagte, nun passen Sie mal auf, strukturieren wir das Ganze mal. Der hat mir das beigebracht, zu strukturieren.
Quo Vadis Seemann hat Dietrich Sabirowski seine Erinnerungen überschrieben. Neben persönlichen Erlebnissen, die er beschreibt, war es ihm wichtig, immer auch einen Bezug zur Seefahrt heute herzustellen.
Ich habe dann die Seefahrt selber miterlebt, alles. Und jetzt wollte ich eben zeigen, dass sich heute leider das sehr gewandelt hat.
Als jemand, der selbst zur See gefahren ist, ist es Dietrich Sabirowski ein Anliegen, Außenstehenden zu erklären, was es bedeutet, diesen Beruf auszuüben. Für den Seemann selbst, aber auch für die Familien zu Hause.
Wenn ihr nicht wärt, da würde die ganze Weltwirtschaft, und das ist eine Tatsache, zusammenbrechen.
Denn Seeschiffe transportieren rund 90% des weltweiten Warenverkehrs. Damals, als er zur See gefahren ist, sagt Dietrich Sabirowski, hat man den Reeder auch gelegentlich noch persönlich getroffen.
Die kamen auch mal an Bord, so haben auch mit den Leuten gesprochen. Sie konnten natürlich nur nicht alles erfüllen, was sie wollten, aber sie haben sich das angehört.
Heute ist vieles in der Seefahrt anonymer und unübersichtlicher geworden.
Wir haben heute Konstrukte, die keiner mehr durchschaut. Das sind diese Pools, die sie gegründet haben. Da sind Versicherungen beteiligt, viele Staaten. Das ist heute so kompliziert geworden, dass wenn da etwas passiert, keiner mehr konkret weiß, wer ist eigentlich zuständig für uns Seeleute an Bord?
In seiner Wohnung in Barmbek bewahrt Dietrich Sabirowski bis heute vieles auf, das ihn an seine Seefahrtszeit erinnert.
Zum Beispiel dieses Tablett ist von Rio de Janeiro, vom Zuckerhut.
Auch das Teeservice im Wohnzimmerschrank hat er von einer seiner Reisen mitgebracht.
Das ist original japanisch. Das habe ich gekauft in Kobe.
Der Beruf des Seemanns, sagt Dietrich Sabirowski, hat ihn vieles gelehrt, das ihn sein ganzes Leben lang begleitet hat.
Sie lernen da die Toleranz. Sie lernen andere Kulturen, andere Religionen. Vor allen Dingen lernen sie zuzuhören. Denn wenn sie nicht zuhören, dann können sie nicht erwarten, dass der andere ihnen auch zuhört und respektiert.
Auch wenn Dietrich Sabirowski heute nicht mehr zur See fährt, im Herzen ist und bleibt er Seemann. Jedes Mal, wenn er den Shanty Rolling Home hört, denkt er auch daran, wie es war, damals nach einer Reise wieder im Hamburger Hafen einzulaufen.
Das Willkommhöft mit der Schiffsbegrüßungsanlage, Övelgönne und Blankenese wurden sichtbar. Und da kam er auch schon in Sicht, der Michel. Du hattest die große weite Welt gesehen und warst jetzt, rolling home, wieder zu Hause.
Und genau dieses Lied hören wir jetzt in einer Version von Achim Reichel. Hier ist Rolling Home.
Von Hamburg
Magellan, hey, hey, Magellan, do wer bi do king titum brassen, da lohnt as, wer ob so.
Die vergangene Woche in Hamburg stand ganz im Zeichen der Schifffahrt. In den Messehallen am Fernsehturm traf sich die internationale maritime Branche zur SMM, der Weltleitmesse für die Schifffahrt. Aussteller aus mehr als 100 Ländern waren hier und präsentierten alles rund um das Schiff, die Meeresforschung und die Technik. Aber wer sich Zeit genommen hat, um aufmerksam durch die vollen Hallen zu gehen, der konnte durchaus auch Überraschendes entdecken, wie meine Kollegin Kerstin von Stürmer. In Halle B6 landete sie am gut besuchten Stand des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Auf Dr. Frank Sill-Torres traf sie da und von ihm wollte sie zunächst mal wissen, was denn die Raumfahrt mit der Schifffahrt zu tun hat.
Es hat unheimlich viel miteinander zu tun. Es fängt damit an, dass das DLR, obwohl wir in dem Namen Luftfahrt und Raumfahrt haben, uns seit vielen, vielen Jahren auch mit anderen Themen auseinandersetzen. Wir haben eine große Forschung in den Bereichen der Energie und des Verkehrs. Und wenn wir uns mit Raumfahrtthemen und Energie- und Verkehrsthemen auseinandersetzen, kommt man Molebeau auch immer zu den maritimen Themen. Das bedeutet, das DLR hat schon seit vielen Jahren im Bereich der maritimen Technologien, Forschung. Das heißt, wir forschen zum Beispiel in einem neuartigen Schiff mit ganz neuen Technologien aus der Energieforschung. Wir forschen seit vielen, vielen Jahren an der maritimen Sicherheit. Das heißt, wir schauen, wie können wir Technologien aus dem DLR nutzen, um die Sicherheit von Infrastrukturen oder vom maritimen System zu erhöhen. Und wir beschäftigen uns auch ganz grundsätzlich mit der Frage, wie kann der maritime Verkehr verbessert werden.
Und da fallen einem natürlich sofort die Satelliten ein, was auch Schiffsüberwachung angeht, was auch Sicherheit angeht. Das ist auch ein Thema.
Definitiv. Also so hat das DLR angefangen. Das DLR hat geschaut, wie können wir unsere Erfahrungen aus der Luft- und Raumfahrt nutzen für andere Themengebiete. Das heißt, auch die Satelliten haben weiterhin eine sehr große Anwendung. Aber nochmal, wir forschen in verschiedensten Instituten zu Fragen, die dann gar nichts mit Satelliten zu tun haben, wie zum Beispiel die Antriebe und die Sicherheit.
Wer ist denn da Ihr Ansprechpartner auf der Seite der maritimen Forschung?
Das hängt auch wieder davon ab. Also, wenn wir über die maritime Sicherheit reden, dann reden wir viel mit der Bundespolizei See. Wenn wir über Verkehr reden, reden wir mit dem WSV. Wir reden auch viel mit dem BSH. Also, die ganzen maritimen Behörden stehen mehr oder weniger in Kontakt mit uns.
Was wir als Laien alle so kennen, wenn man über das DLR spricht, dann wissen wir, da gibt es eine internationale Raumstation. Gibt es da auch Projekte, die mit maritimen Themen zu tun haben?
Auf der Station ist mir das nicht bekannt. Im Endeffekt ist es aber natürlich wieder die Frage, auf der Station werden ja auch Technologien genutzt, die auch wieder für die maritime Welt interessant sein könnten, aber aktuell ist mir da kein Projekt bekannt.
Nun ist das Ausstellerspektrum hier sehr weit gefächert. Es sind viele tausend Aussteller da, die ganz unterschiedliche Sachen machen. Was haben Sie denn in den letzten Tagen erlebt? Gibt es da die eine oder andere Anregung, wo man sagt, da könnte das DLR vielleicht auch noch tätig werden, einsteigen?
Wie gesagt, wir haben im DLR diese Forschung in den neuartigen Schiffsantrieben. Da gibt es hier sehr, sehr viele Aussteller mit ganz tollen Ideen, wo wir auf jeden Fall auch was lernen konnten und wo wir eben aber auch sehen können, wo wir auch noch weiter forschen können. Also das ist ein ganz spannendes Thema. Und dann natürlich die Frage auch für uns, die wir eher in der maritimen Sicherheit agieren, gibt es hier den einen oder anderen Hersteller, der sich mit neuen Sensortechnologien beschäftigt für den Schutz von Häfen und von Infrastrukturen. Auch da schauen wir, wie wir uns mit denen zusammentun können.
Auf jeden Fall ist das hier ein hochfrequentierter Stand. Immer viele, viele Menschen hier, mit denen Sie ins Gespräch kommen. Vielen Dank, Dr. Frank Sill-Torres.
Ja, sehr gerne, vielen Dank.
Dr. Frank Sill-Torres, er ist Direktor des Instituts für maritimen Infrastrukturschutz beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit Zentrale in Köln, aber einen Standort in Geesthacht, den gibt es auch. Sie lebt umringt von Müll, aber sie ist glücklich. Die junge Johanna wohnt auf Trash Island und genau das ist der Titel eines neuen Musicals, das momentan im Schmidtchen auf dem Kiez läuft. Johannas Vater ist mit ihr als Baby auf diese Müllinsel mitten im Pazifik geflüchtet und sie kennt nichts anderes als nur diesen Ort, der hauptsächlich aus Plastikmüll besteht. Aber es ist ihr persönliches Paradies. Trash Island, das Musical zum Wegschmeißen, so der Untertitel, sollte eigentlich schon vor 4 Jahren auf die Bühne, doch dann kam Corona. Nur aber, Kerry Rügemar war für uns bei der Premiere dabei.
Marmorstein und Eisen bricht, Plastik hält, glatt, flexibel, kaum Gewicht, doch Plastik hält.
Ja, wenn man nichts anderes kennt, dann ist Plastik ein Traum. Johanna lebt auf Plastikmüll, trägt bis zur Unterwäsche selbst kreierte Plastikklamotten und liebt es. Die Zuschauerinnen und Zuschauer blicken beim Reinkommen fasziniert auf die Bühne im Schmidtchen, bis auf eine relativ kleine, schräg nach oben gehende Mini-Bühne auf der Bühne ist der Rest komplett vollgemüllt. Ein recht günstiges Bühnenbild, da alles aus Eigenproduktion besteht, wie Schmidt-Chefin Tessa Aust schmunzelnd verrät.
Ja, unser Bühnenbild ist quasi recycelter Müll. Wir haben alle fleißig gesammelt, dass so ein schönes, buntes Müllbühnenbild entstehen kann.
Gemeinsam mit Papa Freddy und dem jungen Friday, dessen Herkunft mysteriös ist.
Du wurdest in einem großen Paket angespült, auf dem eine 13 stand und das an eine Frau adressiert war namens Frau Mahlzeit.
Frau Mahlzahn.
Leben die drei zufrieden in ihrem Müllparadies.
Das ist unsere Heimat. Trash Island ist nicht nur Müll.
Erst die Ankunft des jungen Weltenretter-Müllbeseitigungs-Influencers Felix stellt die Plastikidylle auf den Kopf.
So, liebe Follower, gleich entere ich die Dirty Zone und dann startet das Projekt Clean World.
Sprechende, aus dem Müllmeer gefischte Barbie-Puppen und Diddelmäuse, Liebe zwischen der Plastikprinzessin und dem Weltverbesserer, ein lügender Vater, der doch nur das Beste will, hört sich genauso durchgeknallt an, wie das ganze Musical auch ist. Beim Publikum kommt das überwiegend gut an.
War sehr unterhaltsam, war toll.
Vor allen Dingen aktuelles Thema, weil unsere Zivilisation, die schwimmt ja da so zwischen Philippinen und Indonesien und am Senegal vorbei.
Man versteht nicht so ganz, ob es einen großen Sinn gibt, aber ich fand's cool.
Ich finde, es hat im zweiten Akt nochmal so ein bisschen Fahrt aufgenommen, also weil es dann auch sehr viel Komik reinkam und sehr lustig war. Also mir hat es ganz gut gefallen, ja.
Stimmt, im zweiten Teil erreicht ein Öko-Kreuzschiff Trash Island. Diese Szenen sind das Highlight des Stückes.
Herzlich willkommen auf der Bio-Ida.
Der bekloppte Bio-Kapitän kredenzt der überraschten Plastikprinzessin ihre erste Kartoffel und kernige Sprüche als Beilage gleich dazu.
Die Schale kann man mitessen, ist Bio.
Es hat eine Schale. Warum ist sie denn so braun?
Na ja, kommt aus Sachsen.
Zu dritt rocken Katrin, Finja Meier, Patrick Zieslik und Markus Schöttl in vielen Rollen die Bühne. Trash Island ist bunt, chaotisch und schrill und fühlt sich ein bisschen wie ein Kinderstück an. Es soll zum Nachdenken über Nachhaltigkeit anregen. Vielleicht schafft es das auch hin und wieder. In erster Linie aber ist es ein ziemlich irres Unterhaltungsstück.
Harry Rügemar über das Musical Trash Island im Schmidtchen auf dem Kiez. Bis zum 29. September kann man sich das Stück noch anschauen und dann wieder kommendes Jahr im Februar und März. Karten gibt es ab 24 Euro. Ich bin reif für die Insel. Das denkt sich ja jeder von uns gelegentlich mal. Aber es gibt auch eine ganze Menge Menschen, die träumen förmlich davon, ganz auf eine Insel zu ziehen. Diejenigen, die das dann wirklich machen, die merken dann allerdings auch manchmal, nee, das ist zwar schön, aber doch nichts für mich. So geschehen beim ehemaligen Leiter des Museums auf Helgoland. Anderthalb Jahre war er auf der Insel und hat auf Helgoland gewohnt und gearbeitet. Dann wollte er wieder weg. Kann passieren. Nun wurde in der vergangenen Woche die neue Leitung des Helgoländer Museums mit seiner Ausstellung und dem Bunkermuseum vorgestellt. Und das ist Simone Arnhold. 46 Jahre ist sie alt, studiert hat sie prähistorische Archäologie, dazu Geographie und Völkerkunde und sie war zuletzt an den Universitäten Halle und Frankfurt beschäftigt. Als Archäologin hat sie Ausgrabungen in Norddeutschland und im Ausland geleitet und dabei bereits oft mit Museen zusammengearbeitet. Sie freut sich auf ihren neuen Job, für den sie sogar eine andere mögliche Stelle hat sausen lassen.
Ich bin ein absolut großer Helgoland-Fan und zwar nicht nur, weil die Insel so wunderschön ist, sondern auch wegen dieser wahnsinnig beeindruckenden Geschichte. Und ich habe nur gedacht, okay, jetzt hier an dieser Stelle ist jetzt Stopp mit allem. Ich konzentriere mich jetzt auf diese Stellenausschreibung und ich möchte die unbedingt haben. Und habe gedacht, ich versuche das einfach und hoffentlich klappt es. Und dachte irgendwo noch, es muss aber klappen, weil ich möchte das so gerne. Und es hat geklappt.
Am 1. September hat Simone Arnhold ihren Dienst begonnen. Vor allem die Vielfalt der Aufgaben, die auf sie warten, reizt sie.
Normalerweise kommt man in ein Museum, wenn man dort angestellt ist, und hat so einen kleinen Teilbereich, für den man Verantwortung übernimmt. Aber hier ist es ja so, dass man wirklich das ganze Spektrum bespielen kann. Man kann sich mit der Geschichte Helgolands auseinandersetzen. Für mich als Archäologin, ich kann mich mit der Archäologie auseinandersetzen. Ich kann mich mit der Geologie beschäftigen. Ich kann mich mit der Klimaforschung beschäftigen. Und vor allem auch dem historischen Leben auf der Insel. Und das ist für mich persönlich eine ganz große Faszination.
Die Einrichtungen und Informationen des Museums barrierefrei zu machen, ist eines der Hauptanliegen von Simone Arnhold. Das betrifft die Räumlichkeiten des Museums auf dem Nordostgelände Helgolands, aber auch das Bunkermuseum. Darüber hinaus sollen die Angebote des Museums mehrsprachig werden. Für Blinde wolle sie einen Audioguide anbieten und Informationen in einfacher Sprache, die solle es in Zukunft auch geben. Schritt für Schritt wolle sie das alles angehen und dann sei ihr natürlich auch der Erhalt der Sammlung besonders wichtig.
Jeder, der hier auf der Insel oder im Museum gearbeitet hat, der hat so seinen persönlichen Schwerpunkt mitgebracht. Und meiner ist vor allem der Erhalt gerade auch der archäologischen, also wirklich der alten Objekte, die im Museum sind, als auch der fossilen Sammlung.
Was Simone Arnhold einrichten möchte, ist ein Museumsarchiv.
Ich möchte gerne mit freiwilligen Arbeit dieses Archiv pflegen und ich möchte es vor allem öffentlich zugänglich machen. Es gibt verschiedene Portale, Repositorien, die man nutzen kann. Einfach, dass auch klar ist, was überhaupt das Museum hat an Exponaten, aber auch an Archivalien. Die sollten natürlich jedem Forscher, der sich für Helgoland interessiert, zugänglich sein.
Viel Arbeit sei das und dann stünde natürlich auch noch ein großes Jubiläum auf Helgoland an.
In 2026 ist schon 200 Jahre Seebad Helgoland der erste richtig große Termin. Und wir haben September 24, das ist gar nicht mehr so viel Zeit. Also es sind sehr viele, sehr große Aufgaben, aber das ist eben eine Herausforderung und ich freue mich sehr darauf.
Am vergangenen Sonntag, pünktlich zum Dienstbeginn am 1. September, ist Simone Arnhold auf der Insel angekommen und in eine schöne Wohnung mit wunderbarem Ausblick gezogen. Aber auch angesichts der Erfahrungen, die ihr Vorgänger gemacht hat, wie blickt sie denn dem Inselleben auf Helgoland entgegen?
Ich kann Ihnen nicht sagen, was in der Zukunft liegt, aber ich bin auf jeden Fall guten Willens, dass wir uns hier wohlfühlen. Wir, das sind in dem Fall mein Mann und ich. Mein Mann ist hier, der wird einen Großteil der Zeit mit mobilem Arbeiten auf der Insel verbringen, aber er muss auch seine Stelle in Hannover bedienen, wo noch unser erster Wohnsitz ist und unsere Kinder gehen dort noch zur Schule, aber nicht mehr lange, die sind schon 19 und 15, also ja, wir sind sehr darauf erpicht, möglichst auf der Insel zu ruhen.
Und wir vom Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 wünschen Simone Arnhold natürlich alles Gute für ihr neues Leben auf Helgoland als neue Leiterin des Helgoländer Museums. Rienplate rund. So heißt es demnächst wieder für viele Traditionssegler auf der Elbe und das nun schon zum 50. Mal. Rienplate, so heißt eine Insel in der Elbe vor Glückstadt. Dort trifft man sich Ende des Monats am 28. September und dann geht es wie gesagt rund. Ganz viele Crews aus Hamburg und Umgebung sind dabei bei dieser ältesten Wettfahrt für Traditionssegler in Deutschland. Thees Fock ist Skipper auf dem Finkenwerder Hochseekutter Landrat Küster. Außerdem ist er aber auch bei den Freunden des Gaffelricks aktiv und die organisieren die Glückstadt-Regatta.
Die Freunde des Gaffelricks sind ein loser Zusammenschluss von Eignern und Eignerinnen sowie Mitseglern und Mitseglerinnen auf alten Arbeitsschiffen, also Kuttern und Ewern etc., vorzugsweise aus Norddeutschland. Getreu dem Motto zwei Schiffe, eine Regatta, hat man die Insel Rienplate als Regattabahn genommen. In der Hauptsache geht es aber darum, dass sich die Mannschaften treffen und gemeinsam eine gute Zeit verbringen, über das vergangene Jahr sich austauschen und das neue Jahr gemeinsam planen und die Crews sich kennenlernen.
Und auch für alle, die nicht mitsegeln, gibt es auf alle Fälle ganz viel zu gucken. Auf der Elbe und in Glückstadt im Hafen. Viele tolle alte Schiffe sind dabei, vom 27. bis 29. September. Am besten also, Sie merken sich den Termin schon mal vor. Haupttag ist Sonnabend, der 28. September. Und ich habe jetzt neue Musik für Sie, denn noch in diesem Monat kommt das neue Album von Eddie Winkelmann raus. Hafenliebe heißt das. Und klar, das stellen wir Ihnen auch noch mal ausführlich vor. Aber hier ist schon einmal jetzt, exklusiv für alle Hörerinnen und Hörer des Hamburger Hafenkonzerts vorab, der Titelsong von dem Album. Ein Titel, der sicher vielen aus dem Herzen spricht. Hier ist Hafenliebe.
Schon der Hafen. Und wie es sich für Liebende und Träumer gehört, machten wir Nächte durch. Und keiner wollte schlafen. Der Altersunterschied hat uns nie gestört.
Das Hamburger Hafenkonzert hören Sie und diese junge Dame, die kennen Sie auch, ganz sicher.
Mein Vater ist Ephraim Langstrumpf, ein berühmter Piratenkapitän in Takatoka-Land. Papa, du bist doch König auf einer Insel, nicht?
Klar bin ich König. König über die Koredutten auf der Takatoka-Insel.
Pippi Langstrumpf, das schwedische Mädchen mit den schier unerschöpflichen Goldvorräten und dem Südseekönig als Papa. Jetzt enthüllt das MARC, das Museum an der Roten Baumchaussee hier bei uns in Hamburg, Pippis Papa, den gab es wirklich. Also zumindest einen Schweden, der fern in der Südsee strandete und dort sein Glück machte. Eine neue Ausstellung greift nun seine Geschichte auf und beschäftigt sich dabei intensiv mit dem Thema Kolonialismus. Pippis Papa, eine wirklich wahre Geschichte, wendet sich an Kinder ab 9 und natürlich auch an Erwachsene. Kerry Rügemar ist dieser Geschichte im MARC nachgegangen.
Es ist der Weihnachtsmorgen 1904. Das Schiff Herzog Johann Albrecht gerät im Pazifik in einen Sturm und sinkt. An Bord ist auch der Schwede Karl Pettersson, der in Neuguinea für eine deutsche Kolonialgesellschaft Palmenplantagen betreut. Er rettet sich auf die Taba-Inseln im Bismarck-Archipel, gründet dort später mit seiner pazifischen Frau Singdo eine große Familie und wird reich. Die Geschichte macht in Schweden Schlagzeilen, die vermutlich auch Pippi Langstrumpf-Schöpferin Astrid Lindgren kennt.
Astrid Lindgren could not have missed these stories.
Sie hat mit Sicherheit von der Geschichte gehört. Erzählt die schwedische Anthropologin Helena Regius. Sie entdeckt bei Forschungen viele Parallelen zu Ephraim Langstrumpf, recherchiert weiter und findet in Schweden Nachfahren dieses Karl Petterssons, Camilla und Madeleine Ellaby. 2003 reisen die Geschwister nach Papua-Neuguinea.
We've been there for like 3 times.
Wir waren dann ein paar Mal dort unten und haben unsere Verwandten getroffen, mit denen wir dann auch eine gemeinsame Familienzeremonie für unsere Vorfahren gefeiert haben. Diese außergewöhnliche Familiengeschichte bildet den Rahmen für eine bunte, spannende und sehr informative Ausstellung, so Jeanette Kokott vom MARC.
Wir versuchen, diese Geschichte der kolonialen Bezüge greifbar zu machen und nutzen dafür allerdings die Lebensgeschichte von Karl Pettersson. Insofern ist das für uns eine Möglichkeit, anhand einer persönlichen Biografie Einblicke in die deutsche Kolonialgeschichte zu geben.
Das ist gelungen. Anhand Petterssons Geschichte wird die Kultur des fernen Inselstaates vorgestellt. Bunte Kleidungsstücke, typische Schnitzereien, Geschichten von den Lebensbedingungen der Menschen dort. In 5 Kapiteln wird die deutsche Kolonialgeschichte begreifbar. Zum Beispiel durch den Alltag von Petterssons Kindern, die weder in der pazifischen noch in der schwedischen Gesellschaft wirklich akzeptiert waren. Sie wurden in Missionarschulen unterrichtet, fern von ihren Familien.
Mama never really told us. I think
Oma hat nie darüber gesprochen, erst als sie alt war. Sie ist einfach weggeschickt worden, weg von ihrer Familie und dem Leben, das sie kannte. Erzählt Ansja Holja aus Papua-Neuguinea über ihre Oma, die älteste Tochter Karl Petterssons. Die Ausstellung thematisiert auch die aktuelle Kinderbuchdebatte über koloniale Weltbilder am Beispiel der Pippi-Langstrumpf-Bücher. So bringt man das Thema deutscher Kolonialgeschichte ohne erhobenen Zeigefinger nicht nur Kindern nahe. Ob Carl Pettersson für Astrid Lindgren wirklich das Vorbild für Ephraim Langstrumpf war, das allerdings wird wahrscheinlich für immer ein Geheimnis bleiben.
Carrie Rügemar über die Ausstellung Pippis Papa, eine wirklich wahre Geschichte, momentan zu sehen im Mark an der Roten Baumchaussee. Und das war's schon wieder für heute. Nächste Woche, da sind wir aber natürlich wieder für Sie da.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Schiffsüberwachung, das ist die Aufgabe von zwei beeindruckenden technischen Einrichtungen hier bei uns in Hamburg. Dabei geht es zum einen um Sicherheit auf See und in der deutschen Bucht, aber auch um Fragen einer klimafreundlichen Schifffahrt. So werden zum Beispiel im Fleet Operations Center von AIDA Cruises die Kursrouten für die Schiffe unter Berücksichtigung von Wetter, Wind und Strömung berechnet und mit den Kapitänen abgestimmt. Ziel dabei ist es, so viel Treibstoff wie möglich zu sparen. Senior Manager Nautical Operations and FOC ist Adrian Graf Domaschke. Er erklärt, wie das gesamte System bei Carnival organisiert ist.
In unserer Carnival Corporation gibt es zwei Fleet Operations Center, eins in Miami und eins hier in der schönen Stadt Hamburg. Und wir hier in Hamburg sind verantwortlich und Ansprechpartner für die europäischen Schiffe, also die Schiffe der europäischen Reedereien. Darunter ist dann AIDA, Costa, P&O Cruises und Cunard, was insgesamt 31 Schiffe sind, die wir hier im Blick haben und der Ansprechpartner sind.
Adrian Graf Domaschke vom Fleet Operations Center in der Hafen City. Wir waren dort zu Gast und nicht nur das, denn wir haben auch das Hamburg Vessel Coordination Center im Hamburger Hafen besucht. Wer dort arbeitet, was genau dort passiert und wofür das alles gut ist, dazu mehr im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Zu hören kommenden Sonntag ab 6, noch einmal ab 19 Uhr und bereits ab Freitag in unserem Hafenkonzert-Podcast. Den können Sie unter anderem über unsere NDR Hamburg App und die ARD Audiothek abrufen. Klicken Sie doch mal rein.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Und das war's für heute. Ich bin Jan Wulff. Machen Sie es gut und bis denn.